Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart und ich darf Sie begrüßen zu einer Sendung, in der wir über den Sinn und Zweck von Literaturkritik nachdenken und sie gleichzeitig wie jeden Tag natürlich auch betreiben. Anlass ist der Alfred-Kerr-Preis, den in diesem Jahr die Kritikerin Jutta Persson erhält. Ob es darum geht, Bücher auseinanderzunehmen oder einfach nur eine Romanvorkosterin zu sein und warum Kritik als Haltung grundsätzlich wichtig ist, dazu wird uns Jutta Persson Auskunft geben. Außerdem stellen wir Ihnen eine bitterböse Groteske aus den USA vor. Aber zuerst geht es um eine Veröffentlichung von jemandem, der seine Bücherwurmhaftigkeit durch viel frische Luft ausgleicht, Franz Hohler. Der gebürtige Schweizer ist gerade 80 Jahre alt geworden, pflegt eine innige Beziehung zu Bergen und Wäldern und setzt sich bereits seit den 1970er Jahren für den Naturschutz ein. Neben seiner literarischen Arbeit stand er auch als Kabarettist und Liedermacher auf der Bühne. Jetzt ist der Band rein aufwärts erschienen. Christoph Schröder hat ihn gelesen.
Der Beginn der Corona-Pandemie war eine Zeit des Spazierengehens. Auch der Schriftsteller Franz Hohler riskierte zunächst nur kleine, einsame Gänge am Morgen, um das Risiko einer Infektion zu vermeiden. Bis es ihm eines Tages im Mai 2020 dann doch zu fad wurde und Hohler in Zürich, wo er lebt, in den Regionalexpress stieg und die knapp 50 Kilometer nach Schaffhausen fuhr, um den Rheinfall zu besuchen. Doch die Besucherplattform ist gesperrt, auch sonst ist alles menschenleer. Also beginnt Hohler flussaufwärts zu marschieren. Am Ende des Tages, nach einer kleinen Wanderung am recht unspektakulären Ufer entlang, kommt ihm dann ein Gedanke.
Kurz darauf erreiche ich Diessenhofen, gehe zum Bahnhof, wo jede halbe Stunde ein Zug zurück nach Schaffhausen fährt, und denke beim Einsteigen, warum wandere ich nicht von hier aus weiter am Rhein entlang, so weit, bis ich zu seiner Quelle komme?
Das ist die Grundidee dieses Buchs. Bis zum September 2022, also über einen Zeitraum von insgesamt knapp 2,5 Jahren, unternimmt Franz Hohler eine lange, zerstückelte Wanderung zur Quelle des Rheins am Thomasee im Kanton Graubünden. Seine Tour teilt der heute 80-jährige Hohler in diverse Etappen auf, zu denen er immer wieder neu ansetzt. Von Zürich aus reist er dann zum jeweiligen Endpunkt seines vorausgegangenen Streckenabschnitts und läuft weiter. Gehen, beobachten, reflektieren. Die alte Poetologie des Flaneurs. Ein nicht eben revolutionärer, aber durchaus aparter Einfall für ein kleines Buch. Vorausgesetzt jedenfalls, man hätte etwas Originelles zu erzählen. Doch bei allem Respekt vor Franz Hohlers schriftstellerischem Gesamtwerk, rein aufwärts ist aus mehreren Gründen eine quälende Lektüre. Das beginnt bereits beim altväterlichen Tonfall, den Hohler anschlägt und indem er den Rhein in gönnerhafter Weise vermenschlicht.
Man darf ihn nicht unterschätzen, diesen Fluss, der hier in juvenilem Übermut durch die Schneise schießt, die er sich in etwas mehr als 10.000 Jahren geschaffen hat. Er kann etwas, der Bursche, und passt auf seine Launen auf, wenn er erwachsen wird.
Das Problem an Hohlers Wanderungen ist, dass auf ihnen erstens nichts Interessantes passiert und der Autor dies zweitens genauso langweilig schildert. Mal ist der Kaffee gut, dann weniger. Auf einer Sandbank hat irgendwer aus Steinen ein großes Herz zusammengefügt und Hohler denkt sich, das sei gewiss für eine Frau geschehen. Jugendliche lassen sich am Flussufer zu einem Picknick nieder, auf einem Waffenplatz bei Chur macht das Militär Schießübungen. Eingestreut in diese Beobachtungen während des Gehens sind Privatissima des Autors. Der Holderbaum im Garten ist unter der Schneelast zusammengebrochen, aber im Sommer trug er trotzdem wieder reichlich Blüten. Eine Rückenoperation musste Hohler verschieben, weil auch ihn dann doch Corona erwischt hat. Diese Aneinanderreihung von Banalitäten ist ermüdend. Richtig ärgerlich wird das Buch, wenn Hohler zu Reflexionen über historische oder politische Ereignisse ausholt. Die geraten dann so.
Eine Inschrift erinnert daran, dass die Straße während des Zweiten Weltkriegs von polnischen Soldaten erbaut wurde, die in der Schweiz interniert waren. Ich bedanke mich in Gedanken bei ihnen, von denen wohl keiner mehr lebt, und hoffe, man habe sie anständig behandelt, woran ich allerdings zweifle.
Oder so.
Heute ist der 11. September. Die Menschen, die beim Anschlag auf die Twin Towers in New York ums Leben kamen, wären wohl dankbar gewesen um einen langweiligen Tag.
Das ist geradezu fahrlässig harmlos und beileibe kein Einzelfall in Reihen aufwärts. Spätestens nach der Hälfte dieses schmalen, aber zähen Buchs fragt man sich, wozu es geschrieben wurde. All die Wahrnehmungsschnipsel und Alltagsfragmente, die Hohler sammelt, fügen sich nicht ansatzweise zu einem Text zusammen, der mehr wäre als Beschäftigungstherapie in Zeiten abgesagter Lesungen. Es gelingt Hohler nicht, die äußere Ereignislosigkeit, die der Schreibimpuls für Rheinaufwärts war, künstlerisch zu verwandeln. Rheinaufwärts ist weder Naturbetrachtung noch Kulturgeschichte. Das Buch hat wenig Witz und nur Spuren von Ironie. Auch nimmt es die menschlichen Eingriffe in die Natur, allenfalls oberflächlich und unscharf, ins Visier. Im Epilog sitzt Hohler auf einer Rheinterrasse in Bonn, blickt auf den Fluss herab und ist stolz auf ihn. Bei aller Wertschätzung für das Gesamtwerk dieses grundsympathischen Autors, kaum vorstellbar, dass dieser Stolz auf Gegenseitigkeit beruht.
Soweit die kritischen Anmerkungen von Christoph Schröder zu Franz Hohler, Rheinaufwärts, Luchterhand, 126 Seiten, 22 Euro. Und von der kontemplativen Naturbetrachtung aus der Schweiz kommen wir jetzt zur harten US-amerikanischen Wirklichkeit, nämlich zu einem Lynchmord, der 1955 an einem schwarzen Jungen in Mississippi begangen wurde. Ein authentischer Fall. Was der Schriftsteller Percival Everett, erfahrener Verfasser von über 20 Büchern, aus diesem Stoff macht und wie er die entfesselte Gewalt eines weißen Mobs literarisch vermittelt, erklärt uns Rainer Moritz. Die Bäume heißt Everetts finstere Satire.
Emmett Till, ein schwarzer Junge aus Chicago, besucht 1955 als 14-Jähriger seinen Onkel in Mississippi. Von Caroline Bryant, der Besitzerin eines Lebensmittelgeschäfts, zu Unrecht beschuldigt, wird er drei Tage später auf brutale Weise getötet. Ein ungesühnter Akt grausamer Lynchjustiz, der zu wütenden Protesten führte und zu einem der Initiationsmomente der schwarzen Bürgerrechtsbewegung wurde. Das Schicksal Tills wurde vielfach in Dokumentationen, Filmen, Romanen, Theaterstücken und Songs aufgegriffen, unter anderem in Bob Dylans »The Death of Emmett Till« und Emmylou Harris' »My Name is Emmett Till«. Sein Fall ist ein Schandfleck geblieben, auch in juristischer Hinsicht.
Er war berühmt. Er war Bestandteil der amerikanischen Geschichte. Eine weiße Frau in Mississippi hatte behauptet, ein 14-jähriger schwarzer Junge habe etwas Anzügliches zu ihr gesagt, worauf ihr Mann und ihr Bruder den Jungen verprügelt, ihm Stacheldraht um den Hals geschlungen, ihn in den Kopf geschossen und von der Brücke in den Little Tallahatchie geworfen hatten. Das Bild des Jungen im offenen Sarg hatte dem Land das Grauen der Lynchjustiz bewusst gemacht. Jedenfalls dem weißen Amerika. Für das schwarze Amerika war das Grauen der Lynchjustiz ständig präsent. Die Mörder, Roy Bryant und J.W. Milam, waren von einem nur aus Weißen bestehenden Geschworenengericht freigesprochen worden.
Percival Everett greift dieses Beispiel eines unverhohlenen Rassismus auf und inszeniert in seinem Roman einen Rachefeldzug, der zu einem Zeitpunkt einsetzt, als sich nicht mehr viele an Emmett Tills Ermordung erinnern. Wir sind im Jahr 2018. Schauplatz ist das Städtchen Money im Staat Mississippi. Genau jener Ort also, an dem Emmetts Leichnam seinerzeit wie Abfall beseitigt wurde. Die Zeit scheint hier stillzustehen. Die Bewohner, fast alle weiße Donald-Trump-Anhänger, die mit Schwarzen nichts zu tun haben wollen, wissen, dass man sie andernorts als Hinterwäldler verspottet, die noch nicht mal im 21. Jahrhundert angekommen seien. Das vor sich hindämmernde Leben in Money gerät jedoch völlig aus den Fugen, als man binnen kurzer Zeit zwei weiße Männer tot auffindet. Sie sind entsetzlich zugerichtet und neben ihnen liegt in beiden Fällen ein nicht minder toter Schwarzer, der die abgeschnittenen Hoden seines Gegenübers in Händen hält. Everett schildert diese an eine Hinrichtung erinnernden Szenen in ungeschminkter, blutiger Drastik. Der Sheriff von Money und seine Gehilfen zeigen sich umso mehr überfordert, als das Ganze mit einem Mal mysteriöse Züge annimmt. Denn die Leichen der Schwarzen verschwinden von heute auf morgen, ohne dass es dafür eine rationale Erklärung gäbe. Money und seine unfähige Polizei werden zum Gespött. Und so eilen Ed Morgan und Jim Davis herbei, zwei schwarze Detectives vom MBI, dem Mississippi Bureau of Investigation. Die Bäume ist ein Roman, der sich über alle Genres hinwegsetzt und in keine Schublade passt. Wenn er sich gegenseitig misstrauenden Ermittler, zu denen sich bald eine FBI-Agentin hinzugesellt, in messerscharfen, bitterbösen Dialogen agieren lässt, wähnt man sich in einem satirisch überdrehten Hardboiled-Krimi, der die weiße Bevölkerung von Money als unterbelichtete Ewiggestrige bloßstellt und zu einer Gegenerzählung anhebt. Dann wiederum nimmt der Text magische Züge an, denn die Mordserie hat womöglich mit dem Geist, dem Gespenst des toten Emmett Tills zu tun. Ins Zentrum des Geschehens rückt schließlich eine steinalte Frau, die als Kräuterweib und Hexe verschriene Mama Z.
»Kommen Sie mit«, sagte die alte Frau und stemmte sich am Tisch zu ihrer vollen Größe hoch. Sie folgten ihr, durch einen kurzen Flur, an dessen Wänden Familienfotos hingen, in ein anderes Zimmer. Darin standen ringsum brusthohe Aktenschränke und etwas niedrigere unter dem einzigen Fenster. »Was ist das?«, fragte Ed. »Das Archiv«, sagte Mama Z. »Das ist das Archiv. Sag's ihnen, Kind«, sagte sie zu Gertrude. »Das ist fast alles, was jemals über jeden Lynchmord in den Vereinigten Staaten geschrieben wurde. Und zwar seit 1913, dem Jahr, in dem Mama Z geboren ist.« »Moment mal«, sagte Jim. »Das hieße ja, sie sind...« 105, sagte sie.
Über 7000 Fälle von gelynchten Schwarzen umfasst Mama Z's Archiv, das sie mit Hilfe eines Wissenschaftlers aufarbeitet, um die Namen der Opfer und ihre Geschichte vor dem Vergessen zu bewahren. In diesen Passagen ist Everetts Roman eine gnadenlose Abrechnung, die nie in ein wohlfeiles Moralisieren verfällt. Das gelingt, weil der Rachefeldzug der Schwarzen sich mehr und mehr ausweitet und selbst vor dem Weißen Haus nicht Halt macht. Dort, in einer brüllend komischen Szene, wütet ein hilfloser Angsthase namens Donald Trump, dessen dumpfe Tiraden sehr gut nach Money, Mississippi passen würden.
Sagt Rainer Moritz über Percival Everett, Die Bäume aus dem Englischen von Nikolaus Stingel, erschienen bei Hansa 365 Seiten, 26 Euro. Alfred Kerr war ein ebenso lustvoller wie gefürchteter Kritiker, der mit Genuss und großem rhetorischen Geschick seine Messer gewetzt hat. Deshalb passt es auch, dass der 1977 gestiftete Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik nach ihm benannt wurde. In diesem Jahr bekommt Jutta Persson die renommierte Auszeichnung und Jutta Persson ist nicht nur Literaturkritikerin, sondern auch Autorin. Sie hat in der Reihe Naturkunden bei Matthes und Seitz einen Band über Esel und einen über Korallen veröffentlicht. Ich wollte zuerst von ihr wissen, ob sie denn mit Vergnügen ihr Kritikerbesteck wetzt, wenn sie einen Roman aufschlägt oder eher distanziert an die Lektüre geht.
Ja, Sie haben ja gerade schon die gewetzten Messer erwähnt. Die versuche ich allerdings erstmal beiseite zu lassen, auch wenn das in Einzelfällen notwendig wird. Aber zuallererst versuche ich, ein Buch nach seinem Rhythmus zu befragen und lasse deshalb alles scharfe und spitze Besteck beiseite. Mir kommt es eigentlich darauf an, zuerst ein Buch so zu verstehen, wie es sich selbst gebildet hat, also nach den Ideen und Regeln, nach denen es sich konstituiert hat. Im Grunde denke ich immer, man kann Bücher erstmal als Kritikerin, als Kritiker so lesen, als ob man ein Musikstück hört. Das wäre jedenfalls mein Idealbild, sich einzuschwingen auf das, was das Buch vorgibt, den Rhythmus zu ergründen und eben die Satzmelodie. Da sind wir auch direkt bei einem Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist. Das ist die Form des Buches.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Denn dafür, um das zu dechiffrieren oder sich, wie Sie sagen, einzuschwingen auf den Rhythmus, braucht man ja auch eine gewisse Erfahrung und vielleicht auch eine gewisse Kenntnis. Wie wichtig ist da für Sie literaturhistorische Expertise?
Die ist ganz entscheidend, weil gerade so eine Einordnung in einen literaturgeschichtlichen Kontext ist fast das A und O in der Literaturkritik. Man muss sich da vielleicht als Literaturkritikerin, als Literaturkritiker dann selber oft auch nochmal schlau machen oder nochmal nachlesen und nochmal in die Literaturgeschichte gehen. Ich denke aber, das ist wirklich ein zentraler Punkt, weil man damit eben auch seinen Leserinnen und Lesern neue Kontexte eröffnen kann, wie man denn ein Buch mit Genuss und Gewinn lesen kann. Also das ist der Knackpunkt an der Literaturkritik auch.
Wie halten Sie es denn mit Wertungen? Das gilt ja heute oft so ein bisschen als paternalistisch oder sogar als Übergriff und ist gar nicht so sehr populär. Dennoch ist es ja wichtig, eine Haltung zu haben, auch zu einem Buch. Wie gehen Sie damit um, mit dieser Herausforderung?
Das sehe ich ganz genauso. Also Wertungen sind natürlich auch fundamental. Aber ich denke, einsteigen müsste man über den Rhythmus oder eben über das, was das Buch selbst will. Wenn das ausreichend ergründet ist, dann müsste in einem nächsten Schritt die Wertung erfolgen. Klar, die ist natürlich manchmal scharf. Das alles ist wichtig. Ich glaube, gleichermaßen wichtig ist, dass bei aller Schärfe natürlich nie ein Angriff auf die Person des Autors oder der Autorin mitgedacht ist. Also das sollte man eben tunlichst unterlassen. Es geht schon darum, auszutarieren, was nicht funktioniert an einem Buch. Und das wiederum ja, in so eine öffentliche Debatte auch einzuspeisen.
Wozu, Jutta Persson, würden Sie denn sagen, brauchen wir heute Literaturkritik?
Ich denke, dass wir Literaturkritik brauchen, weil sie Texte aufschlüsselt, weil sie das in ein öffentliches Gespräch überführt, weil sie einfach die Leserinnen und Leser reicher macht mit neuen Horizonten, die man vielleicht beim ersten Lesen gar nicht so gesehen hat. Ich denke, wir brauchen Literaturkritik auch in den Formaten, die momentan manchmal auch so ein bisschen bekrittelt werden, nämlich in ganz klassischen Rezensionen. Also ich würde sehr gerne eine Lanze brechen, ein Plädoyer halten für ausführliche, große, lange Rezensionen. Die sind leider gerade nicht so beliebt, zumindest bei Blattmachern oder eben, sagen wir mal ganz vorsichtig, in den oberen Etagen. Ich glaube aber, dass das ein Fehler ist. Ich bin überzeugt und weiß auch, wie sehr das nach wie vor geschätzt ist. Ich denke, das wäre einfach ja so das Herzstück unserer Zunft nach wie vor.
Wie geht es Ihnen denn beim Schreiben, Jutta Persson, von Rezensionen? Fällt Ihnen ein Verriss leichter oder geht Ihnen ein Lob leichter von der Hand?
Also mir geht ganz klar ein Lob leichter von der Hand. Ich habe den Eindruck, je älter ich werde, desto schwieriger finde ich, Verrisse zu schreiben. Oder was eigentlich auch durchaus schwierig ist, sind sowohl als auch Texte. Also wenn man quasi irgendwo in der Mitte liegt zwischen Lob und Verriss, das ist auch gar nicht so einfach zu schreiben. Aber klar, so ein Lob, wo man so mit allen Pauken und Trompeten ein Buch feiern kann, das ist natürlich sehr viel einfacher zu schreiben, finde ich, als so eine komplexe sowohl als auch Angelegenheit.
Wann ist es Ihnen denn zuletzt so gegangen, dass Sie ein Buch ganz großartig fanden und tatsächlich mit Pauken und Trompeten loben wollten oder durften?
Ja, da gab es mehrere. Also ich hatte das Glück, im Radio sprechen zu dürfen über Emine Sefki Östermas Roman Ein von Schatten begrenzter Raum. Das ist ein ganz großartiges, weit ausholendes Werk. Das war das eine. Das andere war Georg Kleins Roman Bruder aller Bilder. Dieser Roman hat mich wahnsinnig fasziniert, weil der auf so eine ganz komplexe und trickreiche Weise mit Zeitschleifen funktioniert, mit Kippmomenten, mit so sehr geheimnisvollen Übergängen zwischen Leben und Nichtleben, also zwischen Belebtem und ja, Anorganischem. Und wo wir gerade bei Georg Klein sind, ich lese im Moment seinen aktuellen Erzählband im Bienenlicht. Es gibt eine Erzählung mit dem Titel Der Allwurzler. Weil ich jetzt im Radio bin und die Gelegenheit habe, hemmungslos zu loben, möchte ich diese Erzählung gern vielen ans Herz legen. Es geht da um einen Ich-Erzähler, der eine ganz seltsame Pflanze an einem kalifornischen Strand findet. Und diese Pflanze ernährt sich anscheinend von Kunststoff. Das ist wie immer bei Georg Klein so eine ganz vage, mysteriöse Angelegenheit. Das sind ganz großartige Elemente, die dieser Autor immer ganz neu ausspielt.
Vielen Dank, Jutta Persson, für den Einblick in Ihre Literaturkritikerinnenwerkstatt.
Ich habe zu danken.
Jutta Persson war das, Literaturkritik-Preisträgerin des Alfred-Kerr-Preises, und wir werden weiter unverdrossen das Genre der Kritik pflegen, was schließlich auch heißt, sich über Formen der Weltaneignung auszutauschen. In Forschung aktuell geht es heute um Wasserverbrauch und erneuerbare Energien. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Maike Albart.